Ja, guten Morgen. Ihr seid alle da im Spital. Ich bin nicht da, wie ihr schon bemerkt habt. Ich bin, so Gott will, in Tirol auf einem Vorbereitungstag von der Vierte Musketier. Das ist also ein Verein, wo man Erlebniswochenende, Charakterwochenende heißen die für Männer planen. Und da wird es jetzt eins Anfang Oktober geben. Und ich bin auf dem Vorbereitungstreffen in Tirol in irgendeinem Stammbuch mit Rucksack und Schlafsack. Volles Programm. Könnt ihr mich nachher fragen. Aber ich freue mich, dass durch die Wunder der Technik ich trotzdem heute bei euch die Predigt halten darf. Ich habe so kurzfristig, wie es sich ergeben hat, dann auch keinen Ersatz gefunden. Und der Philemon war so knirwach und hat mich aufgenommen. Und deswegen könnt ihr jetzt von mir eine Predigt auch haben. Und ich freue mich darüber, dass ihr da seid. Wir sind ja im ersten Korintherbrief und heute wollen wir uns das 8. Kapitel vornehmen. Es ist auch nicht so lang. Es hat 13 Verse und er fängt so wie er das 7. Kapitel an, damit, dass er darauf eingeht, dass er konkret eine Frage der Korinther beantwortet. Und die Frage, um die es jetzt geht in dem Kapitel, die ist, darf man Götzenopferfleisch essen? Und da werden sich jetzt manche von euch fragen, was ist das bitte? Warum muss ich das wissen? Warum ist das für uns interessant? Es ist doch interessant, weil das Prinzip dahinter, wie er das beantwortet, diese Frage, das ist auch für uns heute sehr aktuell. Und ich möchte das in 4 Punkten besprechen und dann auch auf die Anwendungen eingehen. Als erstes lese ich einmal die Verse 1 bis 3 aus dem 8. Kapitel vom 1. Korintherbrief. Ich habe da Neues Leben Übertragung, wir werden auch in die Elberfelder schauen. Nun zu der Frage, ob wir Fleisch essen, das den Götzen geopfert wurde. Ihr meint, alle müssten sich eurer Erkenntnis anpassen. Wissen kann uns ein Gefühl von Wichtigkeit verleihen, doch nur die Liebe baut die Gemeinde wirklich auf. Wer behauptet, alle Antworten zu kennen, hat in Wirklichkeit kaum begriffen, auf welche Erkenntnis es ankommt. Doch wer Gott liebt, der ist von Gott erkannt. Die Elberfelder formuliert es noch kompakter. Das Ganze zeigt uns die Grenzen unserer christlichen Freiheit auf. Der Elberfelder sagt, die Erkenntnis bläht auf und die Liebe baut auf. Und das ist ganz eine erstaunliche Vorbemerkung, die der Paulus da macht, weil wir wissen, dass er ja Erkenntnis sehr hoch geschätzt hat. Seine ganzen Briefe sind voll von Erkenntnissen, die er den jungen Gemeinden weitergibt. Er hat ja mit vielen argumentiert und gestritten mit den Juden, hat ihnen gezeigt, aus der Bibel durch Erkenntnis, dass Jesus der Christus ist. Also er ist sicher niemand, der Erkenntnis gering schätzt. Aber das ist etwas, was er gelernt hat, dass die Erkenntnis auch aufblähen kann. Du kannst dir wichtig vorkommen, wenn du was erkannt hast, was andere nicht erkannt haben. Es bläht dir auf und das dient nicht den anderen und das dient in Wirklichkeit auch nicht dir. Es ist ja auch bei uns so, wenn jemand etwas gut weiß, wenn jemand etwas besser weiß, dann ist er nicht automatisch ein sympathischer Mensch, dann ist er sehr leicht ein Besserwisser. Und auch für mich ist das immer wieder eine Herausforderung, nicht aufgebläht zu sein, nur weil ich glaube, etwas verstanden zu haben. Und das sieht der Paulus ganz klar. Wer behauptet, alle Antworten zu kennen, hat in Wirklichkeit kaum begriffen, auf welche Erkenntnis es ankommt. Eine erstaunliche Aussage von Paulus, die er da ganz an den Anfang von dieser Frage stellt. Und bevor wir jetzt weiter in den Text reinschauen, wollen wir jetzt schauen, was ist dieses Götzenopferfleisch? Also Fleisch, das den Götzen geopfert wurde. Warum müssen wir das wissen? Weil das auch heute Anwendungen hat. Fleisch ist ja heute ein allgemeines, alltägliches Nahrungsmittel. Du hast deine Wurst zum Frühstück, du hast deine Schnitzel zum Mittagessen, du hast, was weiß ich, dein Burger zum Abendessen. Aber in damaliger Zeit war Fleisch etwas Besonderes. Das hat es nicht jeden Tag gegeben und viele von uns, die älter genug sind, können sich vielleicht auch an das erinnern, dass das ein Sonntagsessen war oder überhaupt ein Festessen. Und weil ganz selten ein Tier geschlachtet worden ist, dass man Fleisch gehabt hat, ist es dann auch etwas Wichtiges gewesen und etwas Besonderes. Wir sehen das, wenn der verlorene Sohn heimkommt, da heißt es, geht's und schlachtet das Mastkalb und der zweite Sohn beklagt sich, dass er nicht einmal einen Bock gekriegt hat, um ihn mit seinen Freunden zu verspeisen. So was Besonderes war Fleisch. Und deswegen ist es auch den Göttern geopfert worden, weil es etwas Wichtiges, was Besonderes ist, gleichzeitig auch mit dem Leben, das dort geopfert worden ist, von dem Tier. Bei den Juden hat dieses Opfer im Tempel stattgefunden. Und wenn man das genau liest mit diesen Opfervorschriften, wie das gemacht war, dann hat es bestimmte Teile gegeben, die Gott geopfert worden sind. Zum Beispiel das Fett bei den Nieren, bei der Eingeweide. Bestimmte Stücke sind dann verbrannt worden auf dem Altar. Aber andere Teile und auch schöne Fleischteile sind zum Essen gewesen für die Leute. Das heißt, das Opfer, das Gott geopfert worden ist, im Tempel bei den Juden, ist längst nicht alles verbrannt worden. Es hat bestimmte Opfer gegeben, die haben müssen restlos verbrannt werden. Aber die meisten, die allermeisten, dort ist das Fleisch dann nachgenutzt worden. Es ist ja das Opfer zu einem Festtag vorgeschrieben worden und als Teil von dem Fest hat man dann auch dieses Fleisch essen können. Je nach Opfer, da kann man jetzt im Detail nachschauen, manches haben nur die Priester essen dürfen, manches hat ganz verbrannt werden dürfen. Aber in der Regel war ein Opfer dann gleich anschließend ein Festmahl. Und auch hier in Korinth ist es so, nur dort gibt es kaum Juden. Wir haben gelesen und gehört bis jetzt, das ist eine riesige Stadt mit vielen verschiedenen Einwohnern aus allen Kulturen und ganz, ganz viele Götzentempel. Und auch dort hat es diese Opfer gegeben. Und wenn dann auf dem Markt ein Fleisch zum Kaufen war, ein Luxusartikel, wie gesagt, dann war das oft auch von einem so einem Götzenopfer. Das, was nicht von denen, die das Opfer gebracht haben, gegessen worden ist oder vielleicht auch verkauft worden ist, das ist dann auf den Markt gekommen. Und das ist entweder direkt im Tempel zubereitet worden, wenn es da einen Festtag gegeben hat von der, weiß nicht, was für einen Götzen, dann ist im Zuge dieses Festtags sind Leute eingeladen worden, dort zu feiern und haben dort Fleisch gekriegt. Oder es hat jemand eine Hochzeit gefeiert, so wie bei uns die Hochzeit eine kirchliche Feier ist, war das dort eine Götzenfeier natürlich, ja. Da hat es ja auch Rituale gegeben, wie jemand heiratet und sich den Segen von seinen Götzen erhofft und dort ist was geschlachtet worden und die Gäste haben das Fleisch dann zum Essen gekriegt. Also, dieses Götzenopferfleisch, das Fleisch, das den Götzen geopfert worden ist, das war dort allgegenwärtig im Tempel, aber auch auf dem Markt. Und wir wissen, dass es in der Gemeinde große soziale Spanne gegeben hat. Da hat es reiche, wohlhabende Händler geben und die haben sich das leisten können, ein Fleisch auf dem Markt einzukaufen. Für die war das etwas, auch wenn sie selber jetzt nicht das geopfert haben irgendwo, war das etwas, was auf den Tisch gekommen ist. Und dann hat es ganz Arme gegeben in der Gemeinde und die haben überhaupt nie sich ein Fleisch leisten können. Das heißt, die einzige Art, wie die zu einem Fleisch gekommen sind, das war, dass sie bei so einer Götzenfeier sich in diesen Tempel gesetzt hätten und dort dieses Götzenopferfleisch gekriegt hätten. Oder sie waren durch Verwandte bei einer Hochzeit eingeladen, die in einem Tempel passiert ist, in einem Götzentempel, und dort ist dann nach dem der Stier, dem Zeus Hausnummer geopfert worden ist, ist der dann gebraten worden und die Hochzeitsgäste haben das alle gekriegt. Und dann könnt ihr euch vorstellen, was das für die für eine brennende Frage war. Darf man das essen? Und die einen, wahrscheinlich eher die Reicheren, die das haben sich leisten können, auf dem Markt zum Kaufen, haben gesagt, kein Problem. Und die anderen, für die das so eng verbunden war mit diesem Götzendienst, die haben gesagt, nein, auf keinen Fall. Und das ist jetzt die Frage, wie löst der Paulus dieses Spannungsfeld auf, diesen Konflikt auf? Sie haben ihn ja gefragt, sie haben ihn ja geschrieben in einem Brief und er antwortet ihnen jetzt. Und das wollen wir jetzt auch weiterlesen. Da geht es jetzt dann weiter ab Vers 4 bis 6. Da gibt er auf die erste Frage einmal ganz eine klare Antwort. Wie verhält es sich nun? Sollen wir Fleisch essen, das den Götzen geopfert wurde? Wir wissen alle, dass ein Götze gar kein Gott ist und dass es nur einen einzigen wahren Gott gibt. Denn es gibt viele sogenannte Götter, obwohl sowohl im Himmel als auch auf der Erde, wie es ja viele Mächte und viele Herren gibt. Wir aber wissen, dass es nur einen Gott gibt, den Vater, der alles erschaffen hat und für den wir leben. Und es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den Gott alles erschaffen hat und durch den wir leben. Das heißt, klare Aussage, diese Götzen existieren alle nicht. Sie sind eine Einbildung der Menschen, sie sind eine Erfindung der Menschen, sie sind teilweise ja gemacht von den Menschen, die Statuen und die Figuren und alle, die da stehen. Klare Aussage, die Götzen gibt es gar nicht. Warum dann ein Problem, ein Fleisch zu essen, dass irgendjemand anders, der diesen Wahn anhängt, an Götzen geopfert hat? Wenn ich das selber nicht getan habe und das nur als Fleisch kaufe, ist es ja kein Problem. Und dem stimmt der Paulus voll zu. Aber sein Text und sein Argument geht weiter. Und er macht jetzt zwei Punkte und damit haben wir eigentlich auch schon alle vier Punkte unserer Predigt. Der erste ist, dass tatsächlich das Gewissen dessen, der das tut, den Unterschied macht. Das Herz, das Gewissen macht den Unterschied. Ich lese ab Vers 7. Das ist allerdings nicht allen in der Gemeinde klar. Manche haben sich daran gewöhnt, Götzen für etwas Wirkliches zu halten. Wenn sie dann von dem geopferten Fleisch essen, wird ihr schwaches Gewissen beunruhigt. Es stimmt, dass wir Gottes Anerkennung nicht durch das gewinnen können, was wir essen. Wir versäumen nichts, wenn wir etwas Bestimmtes essen, und wir gewinnen nichts, wenn wir es tun. Doch ihr müsst mit dieser Freiheit, die ihr habt, behutsam umgehen, damit ihr nicht einem Bruder oder einer Schwester mit einem ängstlichen Gewissen schadet. Leicht kann dann Folgendes geschehen. Schwächere Menschen, die es für falsch halten, solche Speisen zu essen, werden dich in einem Götzentempel essen sehen. Du selbst weißt, dass darin nichts Unrechtes ist. Sie aber werden verleitet, gegen ihr Gewissen Fleisch zu essen, das einem Götzen geopfert wurde. Ihr seht, die Handlung, dieses Fleisch zu essen, ist für den einen okay, der weiß, dass es keine Götzen gibt, der auf Gott vertraut und sagt, kein Problem, das ist Fleisch, das darf ich essen. Und es ist für den anderen, der sich ein Gewissen draus macht, doch ein Problem. Und deswegen würde er es nicht tun. Warum kümmert das jetzt die Ersten, ob die Zweiten das tun oder nicht? Genau. Aus genau dem Punkt, das empfindlichere Gewissen von meinem Bruder ist wichtiger als meine Freiheit. Und deswegen die Überschrift, die Grenzen christlicher Freiheit. Die Grenzen christlicher Freiheit sind auf der einen Seite die Gebote, die uns gegeben sind. Wir haben nicht die Freiheit, uns über Gottes Gebote hinwegzusetzen. Aber auf der anderen Seite ist es auch das Gewissen von meinem Bruder. Ich lese ab Vers 11. Auf diese Weise schadet deine Erkenntnis einem schwachen Bruder, für den Christus doch ebenfalls gestorben ist. Wenn ihr gegen eure Brüder sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, sündigt ihr damit gegen Christus. Und jetzt sagt der Paulus selber, lieber will ich mein Leben lang kein Fleisch mehr essen, als dass ich durch mein Tun einen anderen zur Sünde veranlasse. Denn ich möchte meinem Bruder nicht schaden. Das, was du mit einem schlechten Gewissen tust, das ist für die Sünde. Das wären jetzt die vier Punkte aus dem Text. Und ich möchte jetzt da noch ein bisschen näher reinschauen. Das Erste, was mir aufgefallen ist, er hat sich ja auch auf eine spätere Stelle noch bezogen dann, oder bezieht sich später im 10. Kapitel noch einmal auf das und gibt ihnen da praktisch einen konkreten Tipp, wie sie mit dem umgehen sollen. Das möchte ich jetzt vorlesen. Der Text steht da unten. Ich habe das herzitiert, praktische Umsetzung, 1. Korinther 10, 23 bis 33. Es ist alles erlaubt, aber nicht alles ist hilfreich. Es ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an die anderen und an das, was für sie am besten ist. Haltet euch an Folgendes. Ihr dürft alles Fleisch essen, das auf dem Markt verkauft wird. Fragt nicht, ob es Götzen dargebracht wurde oder nicht. Damit wird euer Gewissen gar nicht erst belastet. Denn die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Das ist ein Zitat aus einem Psalm, mit dem auch die Juden für ihr Essen gedankt haben. Die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Wenn jemand, der nicht an Christus glaubt, euch zum Essen einlädt, dann nehmt die Einladung an, wenn ihr wollt. Esst, was immer euch angeboten wird und stellt keine Fragen. Euer Gewissen braucht darüber nicht beunruhigt zu sein. Doch, wenn euch jemand warnt, dass dieses Fleisch den Götzen dargebracht wurde, dann esst es nicht. Und zwar aus Rücksicht auf denjenigen, der euch davor gewarnt hat. Für euch wäre es vielleicht keine Sache des Gewissens, für ihn aber schon. Doch warum soll ich meine Freiheit dem anderen zuliebe beschneiden lassen? Wenn ich Gott für das Essen danken und es genießen kann, warum sollte ich es dann für verurteilt werden, soll ich dann dafür verurteilt werden, dass ich es esse? Was immer er esst und trinkt oder tut, das tut zur Ehre Gottes. Gebt den Juden oder den Nichtjuden oder der Gemeinde Gottes keinen Anlass, sich über euch zu ärgern. Ich selbst halte es auch so. Ich versuche in allem, was ich tue, allen zu gefallen. Ich tue nicht einfach, was mir gefällt oder was für mich am besten ist, sondern ich tue, was für sie am besten ist, damit sie gerettet werden. So erklärt er das dann später im Kapitel 10. Ihr seht, es macht für den, der es tut, den Unterschied, ob er das mit reinem Gewissen tun kann oder ob er das mit einem schlechten Gewissen tut, ob er glaubt, dass das etwas Schlechtes ist. Und dieselbe Handlung kann für den einen eine Sünde sein und für den anderen nicht. Ist das nicht arg? Und für den, für den es keine Sünde ist, der kann dem anderen, für den es eine Sünde wäre, ein Anstoß sein, ein Vorwurf, ein Stolperstein. Und das soll nicht sein in der Gemeinde. Das empfindliche Gewissen, das empfindlichere Gewissen meines Bruders ist wichtiger als meine eigene Freiheit. Und dann muss man sich jetzt natürlich in der Anwendung fragen, um welche Fragen geht es da? Was sind jetzt diese reinen Gewissensfragen, die man entscheiden kann, je nachdem, wie mein Gewissen dazu steht? Wir wissen ja, dass Menschen ein sehr abgestumpftes Gewissen haben und für die vielleicht Diebstahl ganz normal ist oder der Ehebruch für kein Problem erklären, wenn es gerade gepasst hat oder wenn es der Partner nicht draufkommt oder sonst irgendwas. Gar keine Frage, um das geht es nicht. Die 10 Gebote sind sicher nicht gemeint da. Wir sehen ja auch von Paulus selber, dass er das nicht so meint. Gerade 3 Kapitel vorher, in 1. Korinther 5, sagt er, wenn Christen so etwas tun, dann soll man sie aus der Gemeinschaft ausschließen. Dann sagt er nicht, fragt sie, wie es mit ihrem Gewissen steht und wenn ihr Gewissen sagt, das ist okay, dann sollte das für euch auch okay sein. Nach dem, was er da sagt, müsste er eigentlich der, der das weitere Gewissen hat, ja auf die mit dem engeren Gewissen Rücksicht nehmen. Aber in die Diskussion lässt er sich gar nicht ein, bei Ehebruch zum Beispiel, bei Habgier, bei Raub, bei Alkoholismus oder bei Fluchen oder so, was er dort aufzählt in 1. Korinther 5, Vers 11, da geht es überhaupt nicht darum, ob es für mich okay ist und für die okay ist oder sonst irgendwas. Das macht er ganz absolut. Aber welche Fragen sind das jetzt da, wo es sehr wohl eine unterschiedliche Erkenntnis und deswegen ein unterschiedliches Gewissen geben kann? Ein Hinweis gibt uns ein zweiter Text, den der Paulus auch geschrieben hat, nicht an die Korinther, sondern an die Römer, wo es jetzt nicht nur um das Götzenopferfleisch geht, sondern ganz allgemein um Nahrung und auch um Feiertage. Auch den Text habe ich euch da unten hingeschrieben. Römer Kapitel 14 bis dann noch die ersten drei Verse von 15. Auch ein längerer Text, aber ihr werdet alle diese 4 Punkte, die wir da jetzt haben, werdet ihr auch in diesem Text finden. Ich lese ihn euch einmal vor. Nehmt den an, der im Glauben schwach ist, und streitet nicht mit ihm über unterschiedliche Meinungen. Wenn der eine zum Beispiel glaubt, man dürfe alles essen, verzichtet ein anderer auf Fleisch, weil sein Gewissen es ihm verbietet. Wer meint, er dürfe alles essen, soll nicht auf den herabsehen, der alles isst, der nicht alles isst. Und wer bestimmte Speisen meidet, soll den nicht verurteilen, der alles isst, denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen Diener Gottes verurteilst? Er ist dem Herrn verantwortlich. Deshalb überlasst es Gott, sein Verhalten zu beurteilen. Der Herr hat die Kraft, ihm zu helfen, sodass er das Richtige tun wird. Genauso ist es bei dem, der bestimmte Tage für heiliger erachtet als andere, während für einen anderen dagegen alle Tage gleich zählen. Entscheidend ist aber das, dass jeder von dem überzeugt ist, was er denkt. Wer einen besonderen Tag auswählt, um den Herrn anzubeten, will ihn damit ehren. Und wer ohne Ausnahme alles isst, tut das zur Ehre dem Herrn, denn er dankt Gott für das Essen. Und der, der nicht alles isst, will ebenfalls dem Herrn damit Freude machen und ihm danken. Denn wir gehören nicht uns selbst, ganz gleich, ob wir leben oder sterben. Wenn wir leben, leben wir, um dem Herrn Freude zu machen. Und wenn wir sterben, sterben wir, um beim Herrn zu sein. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn Christus ist ja gestorben und wieder lebendig geworden, um Herr über alle Menschen zu sein, über die Toten und über die Lebenden. Was verurteilst du einen anderen? Warum siehst du auf den anderen Bruder herab? Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Denn in der Schrift heißt es, so wahr ich lebe, sagt der Herr, jedes Knie wird sich vor mir beugen und jeder Mund wird mich bekennen. Ja, jeder von uns wird sich persönlich vor Gott verantworten müssen. Deshalb urteilt nicht mehr übereinander, sondern lebt so, dass ihr niemanden behindert und keinen vom Weg Gottes abbringt. Ich weiß und bin durch Jesus, den Herrn, davon überzeugt, dass nichts, was Gott geschaffen hat, unrein ist. Nur wenn es jemand dafür hält, ist es unrein. Jetzt redet er vom Essen. Und wenn durch das, was du isst, das Gewissen eines anderen belastet wird, so handelst du nicht aus Liebe, wenn du es trotzdem tust. Lass es nicht so weit kommen, dass ein anderer, für den Christus gestorben ist, durch dein Verhalten zu Fall kommt. Was euch von Gott gegeben wurde, ist gut und soll nicht schlecht gemacht werden. In dem Reich Gottes ist es nicht entscheidend, was man isst oder trinkt, sondern dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit und Frieden und in der Freude im Heiligen Geist. Wenn du Christus so dienst, wirst du Gott Freude machen und die Anerkennung der Menschen gewinnen. Bemühen wir uns also um Frieden miteinander und versuchen wir, einander im Glauben zu stärken. Zerstöre Gottes Werk nicht wegen dem, was du isst. Es stimmt zwar nach wie vor, dass es nichts Unreines gibt, aber für den, der damit gegen sein Gewissen handelt, ist es falsch, alles zu essen. Deshalb ist es gut, wenn du kein Fleisch isst und keinen Wein trinkst und alles meidest, was einen anderen in Gewissenskonflikte bringen könnte. Du selbst handle so, dass du es allein vor Gott verantworten kannst und übertrage deine Ansichten nicht auf andere Menschen. Glücklich ist der, der sich nicht selbst für etwas verurteilen muss, das er für sich gut heißt. Aber wenn jemand unsicher ist, ob er etwas essen darf und es trotzdem tut, der ist damit verurteilt. Es geschieht nicht im Glauben an Gott. Und was nicht im Glauben geschieht, ist Sünde. Selbst wenn wir einen starken Glauben haben, dürfen wir uns nicht nach uns selbst richten, sondern müssen die Zweifel, Ängste und Schwächen anderer ernst nehmen. Die Zweifel und Ängste schwächerer ernst nehmen. Wir sollen uns so verhalten, dass es dem anderen hilft, dass er dadurch im Glauben ermutigt wird. Denn auch Christus lebte nicht nur für sich selbst. Genau. Wir sehen also in dem Text, im Vers 2 und im Vers 5, um welche Themen es da geht. Das sind als erstes einmal reine und unreine Speisen genannt und als zweites dann Feiertage, Festtage. Was sind da wichtige Tage? Wie soll man sie halten? Und ihr wisst, dass die reinen und unreinen Speisen ein großes Thema zwischen den Judenchristen und den Heidenchristen waren. Die Judenchristen sind als Juden aufgewachsen, die haben die ganzen Speisegebote gekonnt und die hätten nie ein Schweinefleisch gegessen und die hätten sich, weil sie davon überzeugt waren, dass das eine Sünde ist, auch versündigt, das zu tun. Die Heidenchristen wiederum sind aus ihrer Kultur gekommen und so wie der Petrus das erlebt hat, dieses Tuch, was sich heraufgesenkt hat, was ihm das rein ist und wie das auch Paulus da auch bestätigt hat, ist alles, was Gott geschaffen hat, ist rein. Und das hat in den Gemeinden, wo die zusammen waren, zu großen Konflikten geführt, sodass sogar in der Apostelgeschichte 15 es dieses erste Konzil gegeben hat. Und dann haben sie den Heidenchristen eben nur die wichtigsten Punkte auferlegt, kein Götzenopferfleisch zu essen, sich von Unzucht fernzuhalten und kein Blut und kein Ersticktes zu essen. Ersticktes ist etwas, was nicht koscher geschlachtet worden ist. Und wenn wir heute denken, also mit einer Blutwurst hat heute zum Beispiel kein Christ mehr ein Problem. Wenn aber ein christusgläubiger Jude neben dir sitzen würde, ich glaube, für den ist deine Blutwurst ein Riesenproblem. Und so sehen wir, dass das diese Speisengebote Sachen sind, wo es auf das Gewissen des Einzelnen ankommt und vor allem, dass wir uns gegenseitig nicht zu vollbringen und zum Vorwurf machen lassen. Das Gleiche war mit den Sabbate und den Feste. Ah, ein Riesenthema zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Ihr wisst, die Juden haben ganz strenge Regeln gehabt, was man an einem Sabbat tun darf oder nicht. Aber heute bei uns ist es vielleicht so, dass wir das unterschiedlich sehen. Einer sagt, am Sonntag ist der Tag des Herrn, du musst dir das machen, du musst dir das machen und du darfst das und das und das nicht machen. Und wenn das sein Gewissen ihm sagt, dann soll er das. Und du bist vielleicht mit dem, was du am Sonntag tust, dem ein Vorwurf und ein Anstoß. Wirklich Fragen, die uns auch als Gemeinde beschäftigen. Ich möchte aber noch ein bisschen aktueller schauen. Was sind heute die Dinge, die uns beschäftigen, die auch in diese Kategorie einfallen? Zum Beispiel, du bist bei einem Bekannten, der Moslem ist, zum Festessen eingeladen. Also, ich habe einen Arbeitskollegen, der Moslem ist, und ich war schon öfter bei dem Essen. Und das sind teilweise super leckere Sachen, teilweise ganz komische Sachen. Aber ich habe noch nie gedacht, dass ich damit ein geistliches Problem haben könnte. Ja? Dass das jetzt dann für ihn ein Festbraten zum Abrahamfest ist oder sonst irgendwas und dass ich irgendwas mich gegen Gott versündige, wenn ich die Einladung einnehme und bei ihm zum Essen bin. Mit dem Freitagsgebet habe ich mir schon ein bisschen schwerer getan. Da waren wir in Marokko auf Besuch und er hat gesagt, er geht zum Freitagsgebet und ich habe gefragt, ob ich mitkommen kann, weil ich mir das anschauen wollte. Bin ja neugierig. Und dann hat er mal so einen Überwurf gegeben, bis zum Boden runter, also so wie ein Hemd, was bis zum Boden geht, damit ich so optisch nicht so auffall. Ein Board habe ich auch gehabt, auch gepasst. Und dann habe ich mich dort, ich wollte dort nicht reingehen, aber das war so voll, dieser Gebetsraum, dass die Leute von heraus auf der Straße schon gestanden sind. Und genau, und dann haben sie dort, wie es dann angefangen hat, haben sie dort die Schuhe ausgezogen und auf die Seiten getan und haben mir gedacht, okay, will keine Beleidigung, habe auch meine Schuhe ausgezogen und auf die Seiten getan und habe mich dort hingesetzt. Und bevor ich mich noch versieg, genau, ich bin noch gestanden an der Säule gelandet und dann hat der andere so quasi so gesagt, ich soll mich jetzt da hinsetzen. Habe mich dort halt hingesetzt, da war so ein Teppich von draußen und bevor ich noch gewusst habe, was los ist, sind dann hinter mir auf einmal 5 Reihen, 6 Reihen noch weitere Leute gekommen und haben ihren Teppich ausgebreitet und sind dort gesessen und auf einmal bin ich dort mittendrin gesessen. Genau. Verstanden habe ich nichts, war Arabisch. Aber nachher ist losgegangen mit der Unterwerfung. Ja? Also dann haben sie sich hingekniet und dann haben sie sich so verbeugt. Ich nehme mal an vor Allah. Und dann habe ich gedacht, nein, das mache ich jetzt nicht mit. Und bin ganz normal sitzen geblieben, habe mich nicht verbeugt als einziger dort. Und die vor mir, die haben ja sich alle vorgebeugt, die haben mich nicht gesehen und die hinter mir, weiß ich nicht, was die sich gedacht haben, aber da habe ich mich nicht mitverbeugt. Weil das hätte mein Gewissen echt belastet. Ich kann mich nicht, ich verstehe nichts, was die sagen, aber ich kann mich nicht vor Allah verbeugen, weil er nicht Gott ist. Ja. Wie es nachher aus war, sind keine Steine geflogen und nichts, wie es aus war, hat da keiner was gesagt. Ich bin dann relativ schnell abgezischt mit dem Norizam, weil der wollte dann eh woanders hin und ich habe ihn nachher noch gefragt, ob das vielleicht irgendjemandem aufgefallen war oder negativ war und hat da gesagt, hat jemand was gesagt? Nein. Also der hat das ganz relaxed gesehen. Aber ich habe dann schon ein bisschen Bauch gekriegt dort. Aber was die mir dort zum Essen hingestellt haben, jederzeit alles, super lecker. Ich möchte jetzt auf 2 andere Sachen noch zu sprechen kommen, die vielleicht noch ein bisschen aktueller sind. Wie geht es dir mit sowas wie Grantnerwasser? Ihr wisst das vielleicht, das ist so ein Gerät, das das Wasser irgendwie verbessern soll. Ob da jetzt irgendwelche Magnetfelder oder Edelsteine drin sind, ich weiß es gar nicht, ich will es ja gar nicht wissen. Die einen sagen, das ist komplett egal, das ist Wasser und ob da jetzt ein Steiner und Magnet drin ist, das ist Physik. Das tut mir nichts, das schadet mir nicht. Ich sage danke und ich trinke ein Glas frisches Wasser. Und für andere ist das wieder esoterisches, geistliches Prinzip dahinter. Es wird das Wasser irgendwie geweiht oder so. Und für den wäre das zum Beispiel ein Problem, als Christ dann das zu nehmen. Also ich kaufe mir das nicht, weil mir das zu teuer ist, aber ich habe jetzt auch keine Angst vor dem Wasser. Aber wenn ich jetzt wüsste, neben mir ist jemand, der sagt, oh, das ist so cool, das darf man ja nicht und so weiter, dann würde das, was der Paulus da sagt, auf mich zutreffen. Dass ich, mein Bruder, mit einem empfindlichen Gewissen noch kein Anstoß sein darf, indem ich sowas nehme und das ignoriere. Seht ihr den Unterschied? Der Unterschied ist, sehe ich dahinter eine geistliche Komponente, etwas, was ich ernst nehme und was mir mein Gewissen dann sagt, das ist gegen Gott. Oder sage ich, das ist Physik, das ist Chemie, kein Problem, das ist ganz was Normales. Das, was die sich einbilden, die, was drauf stehen, das hat für mich keine Auswirkung. Ja? Bei Medikamenten eigentlich das Gleiche. Ja? Der Herr ist unser Arzt. Wenn du an einem Medikament, das du kriegst, eine Heilserwartung hast, dann nimmst du Gott eine Ehre weg, die eigentlich Gott zusteht. Wenn du aber sagen kannst, das ist Chemie, das ist Physik, das ist Biochemie, das wirkt in meinen Körper, den Gott geschaffen hat, auf eine Art, die den Naturgesetzen folgt, ich kann der Empfehlung meines Arztes folgen oder nicht, aber wenn das für dich keine geistliche Frage ist, dass du dem Medikament vertrauen musst, dass es was Gesegnetes ist oder sonst dem, wisst ihr, wie ich meine? Das hat ja viele Verkleidungen. Wenn dein Gewissen sich rührt und dir sagt, du sollst auf Gott vertrauen und wenn du das nehmen würdest, ist es nicht auf Gott vertrauen, dann, ja, wie sagt der Paulus, bei dem, der es mit einem schlechten Gewissen tut, dem ist es eine Sünde. Und das Wichtige ist, egal ob du das so oder so siehst, dass wir uns gegenseitig nicht zum Fallstrick werden. Dass wir uns gegenseitig nicht zum Vorwurf werden. Und deswegen, weil das so aktuell ist, möchte ich mir jetzt trauen, das auch noch auf die ganze Corona-Diskussion anzuwenden. Auch dort ist es so, dass es manche Leute gibt, manche Christen gibt, die sagen, das ist eine rein medizinische Frage. Es ist eine Krankheit. Menschen können davon krank werden. Es gibt eine Impfung. Die kann die vor der Krankheit schützen. Die kann die davor schützen, dass die Krankheit stark wird. Ich nehme das dankbar aus Gottes Hand an. Es ist für mich nicht in irgendeiner Weise okkult oder sonst irgendwas. Es ist eine spannende gesellschaftliche Frage, wie die Leute damit umgehen. Aber die da überhaupt keinen geistlichen Hintergrund hinter dem Segen. Und das ist okay. Wenn du aber einer von denen bist, die für die, ich sag's jetzt einmal, die Impfung zum Beispiel, etwas wäre, wo du Gott misstraust, wo du das Gefühl hast, wenn ich das tue, dann handle ich gegen Gott. Wenn dein Gewissen dir das sagt, dann ist es auch wirklich so. Und dadurch, dass wir in unserer ganzen Gesellschaft und auch in unserer Gemeinde da das bunt gemischt sind, wird diese Frage von Paulus, ob man Götzenopferfleisch essen darf oder nicht, wird da jetzt auf einmal brandaktuell, weil auch das ist eine Frage, wo unser persönliches Gewissen den Unterschied macht, ob etwas Sünde ist oder nicht. Ob ich dahinter eine antichristliche Weltverschwörung sehe oder ob ich dahinter einfach eine Krankheit sehe, die unsere moderne Welt jetzt aus den Fugen gehoben hat. Und wir sollen einander nicht zum Vorwurf werden und wir sollen einander nicht verurteilen. Die Erkenntnis bläht auf und die Liebe baut auf. Und das ist unser Wunsch an euch und an die Gemeinde und auch etwas, was wir von dem Text lernen können. Ich will jetzt gar nicht einmal sagen, in der Corona-Diskussion, wer jetzt das schwerere Gewissen hat, auf das Rücksicht genommen werden soll. Weil es sind beide Gruppen eigentlich oft von Angst getrieben. Ich kann es nicht entscheiden. Ich würde das gerne nachher beim Kaffee besprechen, mit oder ohne Mundschutz, mit oder ohne Abstand. Das müsst ihr euch selber ausmachen. Aber ist das für die eine rein objektive, medizinische Frage, die auch mit medizinischen Argumenten entschieden werden kann? Oder ist das für die wirklich der Kampf Satan gegen Gott, wo das ein Teilaspekt davon ist? Ich will das gar nicht entscheiden. Der Paulus hat auch gesagt, dein Herz, dein Gewissen macht den Unterschied. Aber die Überschrift, die er dem gegeben hat, ist, deine persönliche Freiheit, es sollte dort ihre Grenzen finden, wo du das Gewissen des anderen verletzt, wo du den anderen zur Sünde verleitest. Dort ist es nicht mehr egal für uns als Gemeinde, wie wir damit umgehen und wie wir vor allem miteinander umgehen, wenn wir unterschiedliche Erkenntnisse haben. Nehmen wir das mit, dass die Erkenntnis uns aufbläht und uns selber wichtiger macht, aber dass die Liebe uns aufbaut. Und schiebt man das Kind nicht mit dem Boot aus, dass man jetzt an sämtliche moralische Fragen, die in der Bibel eindeutig entschieden sind, ja, wenn es um Ehebruch geht, wenn es um Diebstahl geht, dass man die jetzt zur bloßen Gewissensfrage erklären, weil wir wissen, dass unser Gewissen abstumpfen kann. Und auf die wir Rücksicht nehmen sollen, sind jetzt nicht die mit den abgestumpften Gewissen, sondern die mit dem empfindlichen, mit dem feinen Gewissen, dass wir sie nicht gegen das Fell bürsten und dass wir sie nicht dazu verleiten, aus ihrer Sicht ihren Gott untreu zu werden. Der Paulus sagt das und mit den Versen möchte ich schließen. Ganz am Anfang von seinem Kapitel sagt er, Wissen kann uns ein Gefühl von Wichtigkeit verleihen, doch nur die Liebe baut die Gemeinde wirklich auf. Erkenntnis bläht auf, die Liebe baut auf. Und die letzten Verse von dem Kapitel heute. Schwächere Menschen, die es für falsch halten, solche Speisen zu essen, werden dich in einem Götzentempel essen sehen. Du selbst weißt, dass daran nichts Unrechtes ist. Sie aber werden verleitet, gegen ihr Gewissen Fleisch zu essen, das einem Götzen geopfert wurde. Auf diese Weise schadet deine Erkenntnis einem schwachen Bruder, für den Christus doch ebenfalls gestorben ist. Wenn ihr gegen eure Brüder sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, sündigt ihr damit gegen Christus. Dann sogar lieber will ich mein Leben lang kein Fleisch mehr essen, als dass ich durch mein Tun einen anderen zur Sünde veranlasse. Denn ich möchte meinem Bruder nicht schaden. Das wünsche ich mir für euch, für uns als Gemeinde, dass das die Einstellung ist, die uns bewegt, dass wir einander nicht schaden wollen, sondern durch gemeinsamen Respekt, durch Ernst nehmen, durch Zuhören einander aufbauen wollen. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe baut auf. Ich bin der Erste, der das lernen muss. Amen.